Social Media ist ein nettes Ding, um mich zu promoten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist ein großer Teil, bestimmt 30% der Arbeit mittlerweile. Aber da soll es auch bleiben.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen.
Heute aus dem Weltkulturerbe Zeche Zollverein mit keinem geringeren als Raphael vom Plastic Funk. Raphael, für diejenigen, die dich nicht kennen sollten da draußen, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
Wie aus dem Tagebuch. Ich bin der Raphael.
Hallo.
Ich gehe gern tanzen. Ja, nee, ich bin DJ und Musikproduzent seit Plastic Funk seit 18 Jahren unterwegs. Davor schon auch solo unterwegs gewesen und komme ursprünglich aus Düsseldorf, bin halber Spanier, halber Deutscher. Momentan mehr in Spanien als in Deutschland. Und ja, sitze jetzt mit dir hier. Und wir nehmen mal die Welt auseinander.
Sehr schön. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist schon eine Weile dabei, hast du selber schon gesagt. Wenn du das so ein bisschen bemessen magst in ein paar Zahlen. Also gibt es irgendeinen Ort auf der Welt, wo du noch nicht gespielt hast im Laufe der Zeit? Oder gibt es bestimmte Errungenschaften auf Spotify und Co., die du besonders hervorheben möchtest?
Ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie komisch jetzt irgendwie die Highlights meiner Karriere mir vorzustellen, aber also ich würde unheimlich gern nochmal nach Südafrika, nach Kapstadt. Da war ich zwar schon privat, aber da habe ich halt noch nicht gespielt, aber sonst gibt es noch viele Festivals, die ich natürlich gerne spielen würde, aber so von den Ländern her, das, wo eigentlich was los ist, da war ich mittlerweile schon eigentlich fast überall.
Nahezu überall, ja. Ich hab mal so ein bisschen versucht, die Diskografie zusammenzustellen. Also ich würde jetzt das überschauen mit weltweit, würde ich das jetzt definieren. Ja. Und ich habe auch mal geschaut, ich glaube über 100 EPs und Remixes, die ihr jetzt im Laufe der Zeit locker veröffentlicht habt. Über 500.000 Social Media Fans oder Follower auf sämtlichen Plattformen. Ich glaube über 10 Millionen Videoaufrufe und 30 Millionen Streams auf Spotify.
Ja, hat sich ein bisschen was gesammelt. Gott sei Dank.
Also ihr wart fleißig, ja.
Ja.
Aber wer sind denn diejenigen, die jetzt sozusagen Plastic Funk konsumieren? Wie würdest du sie beschreiben, eure Zielgruppe?
Also ich finde das ganz lustig. Wir haben neulich mal eine Analyse gemacht, was wirklich der typische Plastic Funk Fan ist. Und die Range vom wirklich 14-jährigen Mädel, die zu Hause sitzt und sich TikTok-Videos anguckt, bis hin zur 65-jährigen Frau zu Hause, die unsere Sachen irgendwie hört, weil es auch wie, wir machen auch viele Disco-Aus-Sachen. Da ist echt alles dabei, komplett. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Also ich finde es eigentlich schade, wenn das jetzt nur so eine Zielgruppe von 20 bis 30 wäre. Also ich finde es eigentlich schön, dass es genauso ist. Und das merke ich halt auch bei vielen Veranstaltungen und auch beim Touren, dass du wirklich Fans mit Plastikfan-T-Shirts siehst, die, ja, wo du denkst, okay, das können Freunde meiner Mutter sein. Oder halt wirklich dann ganz, ganz junge Leute, wie gerade jetzt hier bei uns auf der Party, wo gerade echt eine Truppe von 16-Jährigen ankam, die wir reingelassen haben, natürlich bis 12 Uhr. Und es ist lustig zu sehen, dass die sich auch dann mit der Musik sehr, sehr auseinandersetzen und genau wissen, was man so macht. Das ist schön zu sehen, auf jeden Fall.
Spannend, ja. Wenn du so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen würdest, wie verdienst du als Musiker dein Geld? Also welche Komponenten gibt es dabei?
Also früher war es ja so, dass man als Musikproduzent getourt ist, um Platten zu promoten. Mittlerweile nutzt du deine Platten, um deine Touren zu promoten. Also du verdienst wirklich mehr Geld mit dem Touring an sich als mit der Musik. Kommt aber darauf an, was du natürlich für Erfolg hast. Wenn du jetzt eine Platte raushaust, die in 30 Ländern auf 1 geht, dann kommt da auch ein bisschen was bei rum. Ja? Aber momentan ist es so, und das wird sich auch, glaube ich, in naher Zukunft nicht mehr ändern, du verdienst dein Geld on Tour.
Verstehe, absolut.
Deswegen ist die momentane Situation auch nicht ganz so lustig für meinen Berufszweig.
Absolut nachvollziehbar. Kommen wir gleich nochmal drauf und werden wir bestimmt noch ein paar Themen zu besprechen. Betrifft ja viele Bereiche und ich glaube euren allem voran. Aber wenn du jetzt so ein bisschen irgendwo auch auf die verschiedenen Einnahmequellen zu sprechen kommst, und du hast ja eben schon gesagt, okay, die Platte dient sozusagen als Carrier für das eigentliche Geld verdienen oder für das Promovieren, wenn du so willst.
Ja.
Hand aufs Herz, kann man irgendwie mit Spotify jetzt als gestandener Artist überhaupt Geld verdienen? Man liest da verschiedene Bereiche zu.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also ja, kommt natürlich auf die Masse an, die man veröffentlicht. Und die muss natürlich auch Erfolg haben. Also ohne richtiges Marketing verdienst du damit auch kein Geld. Also es gibt so viel Musik, die im Nirgendwo verschwindet, weil es auf dem falschen Label rauskommt. Oder ist nicht das falsche Label, aber das Label, was einfach nicht die Aufmerksamkeit hat, die du brauchst. Die Masse an Musik, die rauskommt, ist halt da hervorzustechen, ist wirklich schwierig. Und deswegen musst du halt wirklich gucken, dass du auf den richtigen Labels releast, die richtige Qualität hast. Und dann kannst du damit auch auf Spotify Geld verdienen. Mhm. Aber man sagt so, die goldene Marke ist die Millionen Streams. Mhm. Ab da wird es interessant, dass du wirklich, dass wirklich mal was reinkommt.
Mhm, okay.
Deswegen, ja.
Ist das eine Million Streams pro Track? Oder
pro Track, ja.
Pro Track, okay. Ja. Wie viel von solchen Tracks habt ihr ungefähr?
Also lustigerweise, weil die letzten zwei Jahre liefen ganz gut. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, so die 5 geknackt, nur aus den letzten anderthalb Jahren, die Millionengrenze gebrochen haben. Und ich bin, also jetzt gerade gestern hat hier mein Release von Januar die 5-Millionen-Grenze geknackt. Das ist schon ganz cool. Also das ist dann, das nennt man dann auch erfolgreich.
Okay.
Alles darunter ist immer so nett.
Super, ja. Wir sprechen ja immer von dir, aber Plastic Funk ist ja im Prinzip auch noch ein bisschen mehr. Also wir werden hier gerade vom Kameramann auch mitbegleitet und zwischendurch fotografiert, falls man das hört im Mikrofon. Bestimmt ist das, ich sag mal, wenn du einen Gig hast oder wenn du produzierst, hast du ja noch, auch wenn du das Gesicht von Plastic Funk bist, ja auch noch ein größeres Team. Ich glaube, Mikio war ja auch früher noch mit dabei, auch mit on Tour. Wie kann man sich das von außen vorstellen? Wie viele Leute habt ihr sozusagen im Team?
Ja, also sowas wächst irgendwie nach und nach. Und desto größer der Name wird, wächst es auch automatisch, wächst das Team halt auch. Man nimmt sich das nicht vor. Also es ist nicht so, dass du dann irgendwann sitzt und sagst, okay, jetzt brauche ich mal 10 Leute um mich rum, die irgendwas machen, sondern du merkst halt irgendwann, dass die Notwendigkeit da ist. Und dann, ja, hast du, also ich habe ein Management. Ich meine, im Management selber arbeiten mittlerweile 25 Leute. Wobei jetzt 2 oder 3 Leute für mich zuständig sind, also mein Manager plus halt die Leute, die für ihn arbeiten. Ich habe verschiedene Booking-Agenturen, da sind weltweit 6 Booker mit Assistenten halt, die jeweiligen Territorien abdecken und verbuchen. Habe ich ein PR-Team in England sitzen, das sind 2, die sich komplett um meine PR kümmern. Ist halt sehr verteilt, die sitzen jetzt nicht allein am Ort, aber mittlerweile sind da schon echt viele Leute, die mit der Marke Plastic Funk zu tun haben. Und die Leute, die mit mir on Tour sind, ich habe halt mein Team in Deutschland, was auch viele meine Freunde sind, was mir auch so am besten gefällt, deswegen spiele ich eigentlich auch gerne halt zu Hause. Aber da gehört ein guter Kameramann zu, da gehört ein guter Tourmanager zu. Ich habe halt verschiedene Tourmanager auf der Welt verteilt, weil du nicht immer Leute mitfliegen kannst, jetzt zum Beispiel nach China oder komplett nach Asien oder nach Amerika, Mexiko. Und dann halt hier die Jungs, die sich dann um die Festivals kümmern.
Okay.
Also mittlerweile sind es schon, die wirklich was zu tun haben, sind eine ganze Menge und dann noch jede Menge Leute, die einfach mitkommen.
Okay, okay. Ist ja wahrscheinlich irgendwie so ein, von außen betrachtet, so ein bunter Mix aus Produktion und irgendwie auch Vermarktung. Ja. Im Fokus steht natürlich irgendwo die Musik, aber am Ende des Tages ohne eine richtige Personality bringt die beste Musik wahrscheinlich am Ende des Tages auch nichts. Würdest du vielleicht unterschreiben? Oder?
Ja, die Mischung macht es auf jeden Fall. Also ich kenne unheimlich viele gute Produzenten, die einfach wirklich Produzenten sind und sobald die aus der Tür gehen, haben die halt Angst, mit jemandem zu sprechen und stellt so jemanden auf die Bühne. Und also du musst schon irgendwie ein bisschen Rampensau sein. Mhm. Und ich glaube, ein bisschen Talent gehört immer noch auch noch dazu, Gott sei Dank. Obwohl ich mich das manchmal frage, ob das immer noch so der Stand der Dinge ist. Aber ja, die Mischung macht's. Also du musst ein guter Geschäftsmann sein, ganz klar, weil am Ende musst du deine Entscheidung selber fällen, welche Verträge du unterschreibst. Und das ist gehst du durch eine relativ harte Schule, da hat jeder schon mal den falschen Vertrag unterschrieben. Und Talent gehört dazu. Und definitiv, ja, das Talent auch wirklich auf der Bühne zu überzeugen.
Mhm. Ich weiß natürlich auch irgendwo, ich habe im Vorfeld schon mal ein bisschen recherchiert, du hast ja auch schon separat, also außerhalb von dem klassischen Musikbusiness auch schon mal den einen oder anderen Werbedeal gehabt. Was hast du da so gemacht? Wie sah da deine Funktion aus?
Es ist halt so, dass durch die Reichweite, die man hat, dann irgendwann, also der Bekanntheitsgrad wächst, Gott sei Dank, durch halt Musik und desto mehr Leute dann Musik kaufen, desto mehr kennen dich, desto interessanter wirst du natürlich für die Clubs, dass sie dich buchen oder Festivals, weil du halt Tickets verkaufst, ne? Desto mehr Leute du in den Laden bringst, desto wertvoller bist du. So sieht es aber natürlich auch für andere Marken aus, also nicht nur für Clubs, sondern halt auch für das Wodka-Brand oder ein Parfüm. da wirst du natürlich dann interessant, dass du, wenn du das richtige Zeug, was zu dir passt, auch in die Kamera hältst, bist du natürlich auch eine ganz gute Werbefigur. Das eine oder andere haben wir auch schon gemacht, wobei ich da die letzten Jahre auch vorsichtig war, weil ich nie wollte, dass meine sozialen Medien, wo ich es nicht versuche zu übertreiben, die auch nicht zum Shopping-Kanal werden lassen möchte.
Mhm. Absolut nachvollziehbar.
Ich habe da so ein paar Kollegen, die verkaufen fast nur noch. Das hat mit DJ nichts mehr zu tun. Mhm. Und mir ist am wichtigsten, dass die Leute halt meine Musik streamen und kaufen. Das soll auch so bleiben.
Also sprich, die persönliche Vermarktung sozusagen ist eine Art Nebenprodukt für dich?
Ja, es ist schon es muss und soll auf jeden Fall Nebensache bleiben. Mhm. Okay. Ist aber nicht uninteressant, weil wir haben ja gerade darüber geredet, dann kannst du mit der Musik Geld verdienen. das ist definitiv ein sehr interessanter Zweig, um noch ein gutes Side-Income zu haben.
Ab welchem Budget kann eine Marke auf dich zukommen und mit dir offen sprechen?
Ach, das ist schwierig zu sagen. Es geht jetzt gar nicht so um das Geld. Also ich finde, dass primär die Marke einfach zu mir passen muss. Also wenn ich jetzt Werbung für Zigaretten machen würde, würden die Leute mich auslachen, weil die wissen, dass ich absolut nicht rauche. Es muss schon irgendwie ja plastikfunkaffin sein.
Ja, okay. Was sind für euch so die wichtigsten Kommunikations- oder Media-Channels für euch?
Es ist momentan definitiv Instagram. Also das ist wirklich mit Abstand am stärksten. Wobei du auch da wieder merkst, dass es inzwischen sehr eingeschränkt ist durch die Algorithmen. TikTok wird immer stärker. Etwas, wovor ich mich versucht habe, echt fernzuhalten, was mich absolut nervt. Aber das Lustige ist, dass wir meinen TikTok-Channel irgendwie gestartet haben, das erste Video komplett viral gegangen ist, mit irgendwie 2,5 Millionen Views.
Ach krass.
Und deswegen läuft der von alleine. Also ich mache da irgendwie gar nichts und habe irgendwie 60.000 Fans gehabt innerhalb von 2 Monaten.
Wieso nervt es dich und warum war das Video viral?
Es ist einfach nicht mein Ding. Also Leute, die irgendwelche Dance-Choreos irgendwie vor der Kamera einüben, ist mal lustig, mal durchzugucken, aber ich sehe es halt schon so als Zeitverschwendung. Ja? Also ich will mir nicht stundenlang angucken, wie die Susi aus Buxtehude irgendwie die neue Dance-Challenge irgendwie vor der Kamera vorführt. Das interessiert mich einfach nicht. Aber insgesamt ist das natürlich ein cooles Tool, dass du, also kannst du auch gut Promo machen, das musst du dir nur ein bisschen mehr einfallen lassen.
Okay.
Bei Instagram reicht manchmal ein Bild und eine kurze Story, bei TikTok musst schon ein bisschen mehr Story dahinter.
Ah, verstehe. Ist das für euch nicht eigentlich dankbar? Ich sag mal jetzt unabhängig davon, ob es dich persönlich interessiert, ob Susi aus Buxtehude eine Dance-Choreo jetzt zum Besten gibt oder nicht, aber per se ist ja erstmal super, weil ihr habt die Musik, ihr habt sozusagen das Fundament und Menschen interagieren damit. Ist das nicht eigentlich super für euch?
Ja, also wenn Leute deine Musik nutzen, ist das natürlich ein mega Werbetool. Ne? Mhm. Das definitiv. Mhm. Ich glaube, bei mir ist es einfach nur so, dass dadurch, dass es so viele verschiedene Plattformen gibt und so Social Media so einen wichtigen Teil eingenommen hat, das ist das, was mich nervt. Das ist nicht die Plattform selbst, sondern dass ich merke halt, dass du unheimlich viel Zeit mit Social Media verschwendest. Und ich bin selber nonstop dran, weil auch darüber kommuniziert wird. Aber manchmal ist so das Hauptaugenmerk Musik geht so ein bisschen verloren. Und deswegen versuche ich mich da immer wieder auf Spur zu bringen und sagen, okay, Social Media ist ein nettes Ding, um mich zu promoten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist ein großer Teil, bestimmt 30% der Arbeit mittlerweile. Aber da soll es auch bleiben. Es darf nicht so sein, dass ich morgens vorm Frühstück schon anfange, alle sozialen Medien irgendwie durchzukramen. Das wäre schlecht fürs Leben, glaube ich.
Die 30%, du legst gerade das Handy aus der Hand.
Ja, nee, es läuft hier noch ein bisschen was nebenher.
Alles gut. Die 30% verteilen sich auf ungefähr wie viel Social-Media-Accounts, die ihr als Team betreut?
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, wobei Twitter bei uns mittlerweile sehr stiefmütterlich behandelt wird. Also das ist connected mit Facebook. Wenn wir auf Facebook was hochladen, kommt es dann halt auch auf Twitter. Aber Twitter ist ein ganz gutes Portal, um sich unter DJs auszutauschen. Also da bin ich zum Beispiel mit großen Namen so privat zugange einfach, mit denen man über andere Portale nicht so viel schreiben kann, weil es einfach zu breit gefächert ist. Aber das sind so die Hauptchannels, ja.
Okay, das heißt, also wenn du jetzt, ich sag jetzt irgendeinen Namen, David Guetta schreiben möchtest, ja, dann erreichst du ihn über diese Plattform wie Twitter eher als jetzt...
Auf jeden Fall, ja.
Okay, spannend. Gibt's da, ich sag mal, bestimmte Herkünfte oder bestimmte Länder, wo du sagst, da bist du besonders irgendwie vernetzt oder verwurzelt mit bestimmten DJs aus der Szene?
Ja, ich bin halt unheimlich viel in Asien. Ich bin ja fast einmal im Monat in Asien irgendwo auf Tour. Deswegen kennt man halt sehr, sehr viele Leute da und habe auch eine Residency in dem Nummer 1 Club Asiens. Das ist auch die größte Clubgruppe der Welt. Also denen gehören 200 Clubs in China. Und dadurch hat man da natürlich ein ganz anderes Netzwerk. Also ich kenne da unheimlich viele Künstler und Booker. Also wenn ich nach China fliege, das ist schon so, ja, man trifft da so wirklich Leute, das ist schon so ein Family-Treffen eigentlich mittlerweile. Okay. Das ist ganz cool.
Okay, okay.
Ansonsten, ich hatte halt mal eine Nummer 1 im Radio in Brasilien. Und da war ich halt, also vor 3-4 Jahren war ich fast einmal im Monat in Brasilien auf Tour. Dadurch kennt man halt da so ziemlich jeden Club- und Festivalbesitzer und auch viele DJs. Ja, ansonsten Ibiza, Deutschland ist natürlich die Heimat, also da kennt man so fast jeden.
Also die Welt ist gar nicht so groß, wie man immer glaubt.
Nee, also man merkt echt durch dieses weltweite Touren und wenn man sich daran gewöhnt, dass 12 Stunden Flug nichts sind, weil wenn du einmal im Monat nach China fliegst und dann gehört das einfach dazu und ich habe da schon auch so meine Abläufe, ich arbeite 3-4 Stunden, schlafe 5 Stunden, esse 2 Stunden und gucke ein bisschen Fernsehen, dann ist das so wie Busfahren. Und dadurch wird die Welt auch sehr, sehr klein. Also du merkst da wirklich, du fliegst mal eben rüber. Wo ich dann merke, irgendwie, wenn bei Verwandten, dass das wie eine Weltreise ist und die Leute total überfordert, du merkst, für dich wird die Welt halt viel, viel kleiner und es ist auch jetzt ganz komisch, dass es so eingeschränkt ist.
Also die Globalisierung hat, ich sag mal, im DJ, in der DJ-Szene, ja, ist das quasi das Alltagselement?
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke halt auch manchmal, wenn man so Jungs trifft, irgendwie am Flughafen oder bei irgendwelchen Festivals und du dich selber reden hörst, denkst du manchmal, oh Gott, das hört sich an wie das schlimmste Gepose. Aber es ist halt wirklich so Alltag manchmal, ne? Wenn man sagt, ja, ich war gerade da und da und ich bin darüber geflogen und ach, wo warst du gerade? Das hört sich echt manchmal an wie ne, Leute, die es wirklich irgendwie zeigen wollen, aber es ist halt wirklich so. Ja. Also das ist einfach so das Leben.
Und wie ist das jetzt aktuell durch Corona? Wahrscheinlich alles etwas limitierter?
Etwas limitierter ist nett ausgedrückt, ja.
Ja, vorsichtig formuliert.
Ja, also ich spiele momentan eigentlich nur in Deutschland. Mhm. Habe ein paar Gigs in der Schweiz gespielt und in Kroatien. Hatte jetzt für den Monat Anfragen für Ungarn und die Tschechoslowakei und auch die Slowakei. Ja. Es ist alles jetzt wieder weg. Okay. Wir haben jetzt alle die Grenzen zugemacht. Auch die Ukraine hat die Grenzen zugemacht. Da sollte ich im Oktober hin. Ja, es bleibt spannend. Also momentan ist es halt wirklich in Anführungsstrichen nur Deutschland. Aber ich bin froh, dass wir die Möglichkeiten hier haben. Mhm. Und mit den eigenen Partys, das macht Spaß, bringt auch ein bisschen Geld. Und ja, ist auch okay für die Überbrückung. Aber ich freue mich auch wieder auf Tour zu gehen. Also ich vermisse auch Fans aus anderen Ländern. Ich vermisse ein paar Clubs. Mhm. Und auch so dieses Tour-Feeling an sich, das macht schon Spaß. Also man wird da schon so ein bisschen abhängig.
Mhm. Wenn jetzt Corona nicht wäre, wie würde ein normaler Arbeitstag bei dir aussehen? Ist das jetzt mal so das DJ-Klischee, 14 Uhr aufstehen, 15 Uhr,
nee, das wäre nicht möglich.
Uhr irgendwie ins Studio und dann irgendwie zwischendurch ein Absacker?
Ja, ja, da gibt es bestimmt viele von, gehöre ich halt nicht zu. Es gibt halt so, ich bin dann schon eher so der Kontrollfreak und Arbeiter. Ich versuche den Montag, sagen wir immer so, ist der DJ-Sonntag, weil ich fast immer sonntags fliege oder reise. Komme sonntags meistens abends an, mal mehr kaputt, manchmal weniger. Dann ist Montag so der Tag, wo du wirklich mal ausschläfst, mal so wirklich bis 10 Sport machst und essen gehst mit Freunden, Familie. Und dann bin ich aber meistens auch schon montags irgendwann wieder am Telefon. Es gibt halt immer was zu tun. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind immer ein paar Stunden Studio, je nachdem, was gerade so ansteht. Und dann ab Donnerstag, Freitag geht's dann eigentlich dann wieder auf Tour. Wobei jetzt, also ich meine, wir haben jetzt Anfang September, jetzt gerade wären wir so in der Phase, wo ich eigentlich gar keinen Rhythmus mehr habe, weil ich habe also letztes Jahr im Sommer, ich glaube in 4 Monaten 80 Shows gespielt. Da hast du keinen Rhythmus mehr. Also du lebst nur noch von Tourstop zu Tourstop und dazwischen versuchst du irgendwie ein bisschen Freizeit zu haben, dich ein bisschen zu regenerieren und deine Arbeit abzuarbeiten. Aber das ist wirklich, also Sommer ist so die Zeit, die dann schon echt so an die Substanz geht. Das habe ich auch gemerkt. Also dieses Jahr war das eine extreme Auszeit. Es war sehr gewöhnungsbedürftig, aber hat auch mal ganz gut getan. Also ich habe schon gemerkt, dass mein Körper sich dann auch viel Schlaf nachgeholt hat.
Okay.
Also einfach mal so um 11 ins Bett gehen, nicht mehr arbeiten, 9 Uhr aufstehen.
Ganz brav.
Ja. Ist nicht so schlecht.
Okay, hat alles Vor- und Nachteile, weil ich glaube, die Nachteile am Ende des Tages überwiegen wahrscheinlich trotzdem.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das Tourleben vom letzten Jahr gegen nichts in der Welt eintauschen. Also das ist ja das, worauf du jahrelang hinarbeitest. Also ich meine, die letzten 3-4 Jahre tragen so die trägt das endlich Früchte, wofür man jahrelang gearbeitet hat. Deswegen ist es ja sehr traurig, dass man zu Hause sitzen muss.
Das glaube ich total. Umso mehr bin ich natürlich froh, dich heute auch noch im Anschluss live erleben zu dürfen. Aber wenn man jetzt irgendwie sieht, durch Corona haben bestimmte Bereiche in der Digitalisierung natürlich nochmal mehr Fahrt und mehr Schwung aufgenommen, als sie es vorher getan haben. Vor einem Jahr hätten wir wahrscheinlich so eine inflationäre Wahrnehmung irgendwo von Streamings gar nicht wahrgenommen. Wie stehst denn du als Artist zu dem Thema Streaming?
Also es ist nicht so, dass man wirklich durch die Corona-Zeit jetzt gemerkt hat, dass da Streaming wirklich mehr geworden ist. Es wird einem nur klar, dass also ganz abseits vom Streaming vieles, glaube ich, die letzten Jahre sehr schief gelaufen ist. Und man fängt wieder an, sich zu besinnen auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und ich glaube einfach, dass ich hoffe, also ich gehe da jetzt mal von mir aus und ich hoffe, dass ich das, wenn es mal heißt, ne, jetzt Corona ist vorbei, ihr dürft wieder los, dass man wirklich sich daran erinnert, wie viel das wert ist, was wir eigentlich gehabt haben die ganzen Jahre davor. Weil ich merke gerade selber, also auf einer Party wie heute, normalerweise hätte ich die Show gespielt, ich sage, oh, so kleine Show, ist nett und bin mit dem Kopf schon wieder morgen früh am Flughafen, flieg weiter, nächste Show. Ich genieße jede Show, aber ich merke jetzt gerade, wie man echt anfängt, das wieder viel, viel mehr wertzuschätzen. Und so geht es auch um die Musik. Also die Musik ist halt so ein bisschen Fastfood geworden. Du kannst, also wenn ich will, kann ich einen Track an einem Tag produzieren morgens, kann den mastern, kann den abschicken zum Label und kann den am nächsten Tag auf eine Plattform setzen und online stellen und verkaufen.
Ach krass, okay.
als ich angefangen habe und mir das beigebracht wurde, wie man produziert und mastert und so weiter, das war ein Prozess von 2 Monaten. Krass. Muss man überlegen. Mhm. 2 Monate reduziert auf 24 Stunden, das ist, da stimmt schon irgendwas nicht. Mhm. Da fehlt halt die Wertigkeit zu der, ja, zur Musik an sich. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass durch solche Zeiten wie jetzt eventuell der eine oder andere versteht, was das eigentlich alles wert ist und dass man das vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen muss. Mhm. Also ich fange da bei mir an. Ich bin selber immer auf Tour und konsumiere und tue und mache und verschmutze diesen Planeten durch vieles Fliegen. Also man merkt gerade, okay, vielleicht muss man das ein oder andere mal überdenken, was sich so entwickelt hat die letzten Jahre.
Ja, okay. Wenn du so ein bisschen in die Werbeindustrie reinschaust, in den Berührungspunkten, wo ihr jetzt eben mal auch schon Kontakt hattet, verändert sich ja auch gerade eine ganze Menge jetzt abseits, ich sag mal, den ganz klassischen Gastronomie-Marken. Gibt es ja auch ganz viele andere Marken, die eigentlich von außen betrachtet durch das Produkt jetzt nicht unmittelbar etwas mit dem Bereich Club, Festival, Musik zu tun haben. Trotzdem sind sie dort präsent, weil sie natürlich wissen, okay, ich erreiche eine bestimmte Zielgruppe, ich kann mich emotional aufladen. Dieser Bereich ist ja momentan nicht gegeben. Ja. Was würdest du solchen Marken empfehlen? Wie kann man sich trotzdem irgendwie über das Thema Musik positionieren?
Also das Gute ist ja, dass Musik ja nicht nur im Club oder auf dem Konzert stattfinden muss. Du hast ja immer noch Videoclips. Videomarketing ist ja ein ganz, ganz großes Tool, also gerade auch bei Musik. Und du kannst gerade bei Musikvideos ja Marken perfekt platzieren. Mhm. Oder halt den einen oder anderen Werbespot halt auch mit Musik irgendwie unterstreichen. Also ich glaube, da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass man da so sehr begrenzt ist. Es ist natürlich schwieriger, gerade bei so Geschichten, die wirklich mehr mit der Partyszene zu tun haben, da sich wirklich zu platzieren. Ich kann mir vorstellen, dass gerade Zigarettenmarken oder ein oder anderer Alkohol, der wirklich auch so Partygetränk ist, dass es da ein bisschen schwieriger ist. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, Videomarketing ist ein ganz, ganz großes Ding und das merke ich auch gerade. Also ich kriege gerade bei jedem Track eine Anfrage vom Label selber, dass sie ein Video dazu produzieren wollen. Da geht es erstmal darum, um das Video zu promoten und auch den Song zu promoten, aber ich glaube, ich habe bei vielen großen Künstlern gesehen, dass sehr, sehr viel Product Placement halt gemacht wird und betrieben wird.
Okay, das Sponsoring 2.0 quasi. Ja. Oder früher war es Schleichwerbung. Oder?
Ja, ja, das ist auch so. Sie dann steht plötzlich eine Dose Cola da.
Okay. Ja, wenn wir so, ich sag mal, zum Abschluss nochmal so ein, zwei Fragen aus der typischen Kategorie. Ausblick 2021, natürlich schwieriger denn je, aber Status quo, was plant Plastic Funk für das nächste Jahr oder für die nächste Zeit?
Also ich habe mit meinem Manager auch gesprochen, lange drüber und auch mit Freunden und habe einfach, also für mich entschieden, dass ich so weitermache, als wäre nichts. Also ich produziere weiter Musik und sogar mehr denn je. Mhm. Also ich glaube, also allein in der Quarantänezeit habe ich irgendwie 10 Songs fertig gemacht.
Okay.
Und wir schießen auch jetzt gerade wirklich mehr Musik raus denn je, also wirklich einmal im Monat ein Release. Mhm. Ich muss sagen, musikalisch läuft es besser denn je. Also ich release auf allen Labels, auf denen ich je releasen wollte. Ich habe den Support von den Leuten, den ich immer wollte. Und ich glaube, dass dadurch, dass also ich habe allen gesagt und auch meinen Eltern, dass ich ja einfach kein Nein akzeptiere. Und deswegen machen wir auch diese Partys. Weil ich sage, es ist möglich. Wir müssen es irgendwie möglich machen. Ich möchte weiter auflegen. Ich will, dass die Leute, auch Fans, die Möglichkeit haben, uns zu sehen und mit uns zu feiern. Deswegen versuchen wir uns jetzt gerade zu positionieren, mit Vollgas Musik zu machen und dann wirklich sehr, sehr stark aus der Krise wieder rauszugehen. Das ist der Plan jetzt. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass die Krise schneller aufhört, als wir uns wahrscheinlich jetzt gerade vorstellen können.
Ja, da bist du mit Sicherheit nicht alleine. Aber mit anderen Worten, ihr nutzt die Zeit quasi und ja, investiert definitiv. Sie dann quasi in eine andere Direction, wo früher, ich sag mal, die Gigs standen, stehen jetzt etwas mehr das Produktionsthema im Vordergrund.
Ja, und auch noch andere Dinge. Also ich mache jetzt momentan auch ein paar Sachen, die nichts mit Musik zu tun haben. Das ist auch mal ganz gut.
Aha, okay. Was sind zum Beispiel?
Also unter anderem, das kann ich jetzt verraten, weil wir haben gestern den Vertrag unterschrieben, bringen wir bald einen eigenen Kaffee raus.
Ach krass. Ja, Plastik-Kaffee?
Nee, das ist jetzt nicht direkt connected mit Plastic Funk, sondern wir sind 3 Partner und wir wollten das schon länger mal machen. Mhm. Und gerade die Quarantänezeit hat es dann irgendwie möglich gemacht, dass wir zu dritt irgendwie nächtelang überlegt haben und mit einem Partner, der halt den Kaffee mit uns auch röstet, der uns das schon vor Jahren angeboten hat, das jetzt wirklich mal zu realisieren. Und bin ich auch sehr happy.
Cool. Also raus aus der Komfortzone sozusagen.
Ja, ja, mal ganz andere Sachen machen. Echt so
Okay.
out of the box.
Was ist das Ziel von dieser Kaffee-Brand? Soll das, ich sag mal, jetzt.
Im besten Falle verkaufen und Leute sollen es trinken, auf jeden
Fall. Aber verkaufen jetzt im Sinne von, ich sag mal, eine Starbucks-Kette oder ist es dann eher so das Ding, was es im Einzelhandel
gibt? Nee, es ist ein Kaffeeboden. Es geht wirklich um Einzelhandel.
Okay.
Ja, Einzelhandel, Online-Vertrieb.
Gibt es schon eine Marke, wonach wir Ausschau halten dürfen?
Ja, aber das verrate ich dir jetzt nicht.
Sehr gut. Sag Bescheid.
Und auf jeden Fall.
Die erste Probenpackung.
Ich schicke euch eine Packung, auf jeden Fall.
Würde mich sehr freuen. Last but not least, Klassiker. Und vielleicht hast du noch einen Gassenhauer oder eine Anekdote für unsere Zuhörer aus deiner ganz kurzweiligen DJ-Karriere.
Gassenhauer, ja, den habe ich lustigerweise gestern noch erzählt. Ich habe, das war einer meiner ersten Auslandsgigs. Und ich komme jetzt gerade drauf, weil ich war auf Mallorca vor ein paar Wochen und bin an dem Club vorbeigegangen. Ich habe da meinen ersten Gig in Spanien überhaupt gespielt. Das war auf Mallorca im Pascha. Und damals habe ich noch mit Mikio zusammen aufgelegt. Und das war halt so, dass wir völlig überdreht, total uns gefreut auf den Gig, haben da irgendwie von 4 bis 6 die letzte Playtime gespielt und der Veranstalter kam zu uns her, wollte noch Afterhour spielen. Wir waren auch schon fix und fertig, wir hatten kaum gepennt die Nacht vorher, weil wir irgendwie einen Flug um 5 Uhr morgens hatten und so, aber wir beide natürlich, klar, ey, 10 Stunden auflegen am besten, haben auf der Afterhour aufgelegt und der hat uns aber nicht erzählt, dass wir dann von 7 Uhr bis 11 Uhr mittags auflegen sollten. Mikio und ich, wir sind beide drogenfrei, also für uns ist das ein bisschen schwieriger, länger zu spielen. Und ich weiß nur, dass es wirklich, wir waren so übermüdet, dass immer einer einen Übergang gemacht hat und der andere hat sich halt hingesetzt und kurz die Augen zugemacht. Ich habe meinen letzten Übergang gemacht, habe mich hingesetzt, habe die Augen wieder zugemacht. Mikio hat aber schon geschlafen. Ich bin auch eingepennt. Und irgendwann war halt die Musik aus und du hast dann irgendwann so die ganzen ganzen verstörten Gestalten, die im Durzeit noch wach sind und wahrscheinlich noch die ein oder andere Chemie im Kopf hatten, halt übers DJ-Pult gucken sehen, so wie beim Angriff der Zombies, die angefangen haben zu pfeifen und so weiter, warum die Musik vorbei ist. Ja, wir sind tatsächlich echt mal bei einem Gig eingeschlafen.
Ja. Schöne Story.
Passiert mir heute nicht mehr.
Wie seid ihr rausgekommen aus der Nummer?
Wir haben ein bisschen weitergemacht und dann sind wir gegangen. Das war auch besser. Ich meine, die Stimmung war so ein bisschen am Boden.
Okay. Ja, ja, schöne Abschlussgeschichte. Lieben Dank, Rafa, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Spaß gleich beim Gig. Wir drücken uns die Daumen, dass es bald wieder bergauf geht, dass wir mehr von euch auch live sehen können. Derweil nutzt die Zeit und verfolgt die Social Media Channels von Plastic Funk. Bin mir sicher, dort gibt es das eine oder andere für das digitale Tanzbein und wir sind gespannt. Tanzbein, ja. Sind gespannt, was es noch von euch zu hören und natürlich auch zu schmecken gibt. In diesem Sinne,
danke dir.
Danke dir. Bis bald.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.